Der får hul på de kornene, og mig som slukke dem i dag.
Hul på kornene. Den lille bagbord er ude.
Vildt er sig. Kommen.
Har vi en wolf?
Kjør den lukken her op, Bavle.
Der wolf er skyt, og det sjov kan max.
Vil du vand, eller Bavle sidder?
Balla høj luti!
Wölfe und Menschen. Ein Podcast des Naturmuseums Südtirol.
Guten Tag. Bitte.
Einen Cappuccino, bitte.
Ja, für mich einen Tee. Ja, heiß und schwarz ohne Milch. Danke.
Gerne.
Also, warum die Aufregung? Seit Jahren ist Wolf unter den Top-Themen. Gibt es jetzt so viele, dass sie die gesamte Landwirtschaft lahmlegen und wir uns nicht mehr aus dem Haus trauen?
Wolfsdebatten, ja. Aber das ist, glaube ich, überall so. In Europa, in den USA. In den ersten Jahrzehnten, in denen Wölfe in einem Gebiet neu vorkommen, gibt es eben Aufregung. Ja, irgendwann gewöhnen sich Menschen und Medien daran. Oh, danke schön.
Danke schön.
Gerne.
Was nicht heißt, dass es allen passt. Auch in Slowenien und der Slowakei wird ja diskutiert. Länder, in denen es Wölfe und Bären ohne Unterbrechung immer gegeben hat.
Ja, ich glaube, mit Wolf markieren Menschen eine Weltanschauung.
Ja, mir kommt das auch vor. Mit der Position zum Wolf geben viele Zeitgenossen ihre generelle Haltung zu Gesellschaft und politischen Grundfragen wieder. Dazu habe ich mal eine Schweizer Studie gelesen.
Aber warum markieren wir unseren Platz mit dem Wolf und nicht mit Fichte oder Borkenkäfer?
Naja, das tun wir mit Fichte, Forst oder Naturwald und Borkenkäfern sicher auch, aber... Hier reden nicht alle mit und hier fließt kein Blut.
Ja, aber wo der Wolf, da der Tod oder was? Nilpferde oder Zecken sind gefährlicher.
Ich habe mal Timberwölfe in einem Gehege beobachtet, mit einem Stück Wald. Ja? Da bin ich lange gesessen. Und die Wölfe in den kleinen Gehegen, die hatten eigentlich keine Wirkung auf mich. Die taten mir nur leid, weißt du?
Ja.
Aber Freunde, die einen freien Wolf gesehen haben, die berichteten mir, dass das eine ganz andere Landschaft geworden ist. Als ob sie den Raum jetzt mit jemandem teilen, mit jemandem, von dem eine Macht ausgeht.
Macht, das ist interessant. In den alten Zeiten, als beide Arten herumstreiften, also die Menschen und die Wölfe, um Nahrung zu finden und zu jagen, da haben sie sich sicher oft gesehen und werden sich auch respektiert haben.
Ja. Aber sobald du beginnst, ein Stück Land als deines zu sehen und du denkst, die gezähmten Tiere in dem Stück Land gehören dir, dann werden Wölfe zu Dieben.
Ja, genau.
Dass Menschen sich die Welt aufgeteilt haben und alle anderen Tiere sind entweder Besitz oder Diebe, das ist so gesehen krass, oder?
Ja.
Irgendjemand nimmt ja immer etwas weg. Der Kormoran, die Wacholderdrossel, der Fischotter, die Sattelrobbe, der Wildesel, Bär und Wolf sowieso.
Ja. Es sind nicht mehr als 5% der Landoberfläche, in der Wälder, Moore, Flüsse, Tiere nicht von Menschen direkt beeinflusst werden.
Ja?
Also, das ist nicht viel. Hm. Klar, dass Wildtiere dort auch sind, wo Menschen ihre Interessen haben oder Landschaft besitzen, ne?
Ja, aus unseren Anfängen sind wir gewohnt, dass uns große Tiere eine Grenze vorgeben. Das mag uns passen oder nicht. Wir reagieren auf die Anwesenheit eines Bären, eines Wolfs, eines Hais, aber nicht auf die Anwesenheit einer Fichte.
Genau. Und genau da sehe ich eine Chance ganz generell. Wir tun uns ja mit Gesetzen, Vorgaben oder Statistiken schwer. Die CO2-Hochrechnungen, Artensterben sind abstrakt und weit weg für die meisten.
Ja.
Mit Wölfen und Bären könnten wir als Menschen und als Gesellschaft ganz konkret lernen, nicht überall die Macht zu haben, nicht alles kontrollieren zu wollen, nicht alles haben zu wollen. Oder sagen wir es positiv, dem Leben der anderen einen konkreten Wert zu geben. Die Gesetze dafür haben wir, aber nicht alle akzeptieren ihren Sinn und wollen sie zugunsten von Gruppeninteressen ändern.
Ja, das ist, denke ich, inzwischen allen klar. Aber was uns nicht reinpasst, bekämpfen wir. Oder blenden es aus. Da haben Menschen sehr wirksame Systeme.
Ja, also ich finde, das Thema Wolf könnte ein Testfeld sein. Ja, klären, was Sache ist. Mhm. Schauen, was daran relativ einfach zu lösen ist und was mehr braucht. Mhm. Ich frage mich manchmal, wie es ausgegangen wäre, wenn Kaiser Karl den Sachsen und den anderen widerspenstigen Germanen ihre Baumkulte, ihre Bärenverehrung und die Wodanswölfe nicht mit Gewalt ausgetrieben hätte. Er fand das heidnischen Plunder. Tatsächlich ging es um die Durchsetzung von Macht. Hm. Könige und Landesfürsten griffen auf Karls Strategie zurück, als sie in der frühen Neuzeit Territorialstaaten aufbauen wollten.
Hm. Zahlen bitte.
Der Frage nach Wolf und Macht gehen wir nach. Wir schauen uns die Kulturgeschichte des Wolfs von Rainer Schöller an. Schöller zeigt mit sehr vielen Archivbelegen aus dem deutschen Sprachraum, die angeordneten Wolfsjagden nutzten die Landesherren als Begründung, um die Untertanen zu disziplinieren. Die arbeitende Bevölkerung beteiligte sich an dem zeitaufwendigen Unternehmen ungern. Für die Sicherheit der Herden brachte die Wolfshatz so gut wie nichts. Bei allen Weidetieren waren immer Hirten beschäftigt. Daheim blieb die Arbeit zurück. Die Zeit für die Wolfsjagd wurde nicht bezahlt. Manche erfroren auf den winterlichen Wolfsjagden.
Wer im 16. Jahrhundert im Amtshaus von Maximilian in Bozen einen abgehackten Kopf von einem Wolf mit der Zunge vorwies, bekam ein Kopfgeld von der landesfürstlichen Verwaltung.
Echt? Wollten die Landesfürsten zeigen, dass sie sich um die Nöte der Untertanen kümmerten? Mit Wölfen lässt sich ja immer gut ablenken von den wesentlichen Themen, oder? Hm. Oder ging es um die Konkurrenz? Die Hirsche gehörten dem hohen Herrn und die Wölfe sollten ihre Zähne davon lassen?
Naja, also ich glaube, da kommt wohl einiges zusammen.
Ja.
Solange es Lebensraum mit ausreichender Nahrung, also Wildschweine, Hirsche, Rehe, in Mitteleuropa gab, überlebten Wölfe. Hm. Das ist heute nicht anders. Wenn Wolfsterritorien frei werden, weil das dort ansässige Rudel auseinandergefallen ist und sich ein neues Wolfspaar dort behauptet, dann finden sich Wölfe ein. Mhm. Nahrung haben sie ausreichend, auch im Winter, wenn keine Schafe draußen sind.
Mhm. Also, dass die Wölfe in Mitteleuropa ausgerottet wurden, ist nicht Folge der Wolfsjagden?
Ja, die Wolfsjagden selbst dezimierten die lokalen Wolfspopulationen. Als es industrielle Schusswaffen gab, also solche, die sich die Männer leisten konnten, um auf die Jagd zu gehen, ja, und das auch durften, mhm, Stahlfallen und Gift, verschwanden ziemlich schnell die Hirsche. Also ganz wenige Rehe überlebten. Mhm. Gämse, Steinbock und Murmeltier waren im Lauf des 19. Jahrhunderts in den Alpen so gut wie ausgerottet.
Echt?
Ja. Ja, und je nachdem, wen man fragte, waren Wölfe oder Rehe, die ganz großen Schädlinge.
Ja.
Die Wölfe galten als Jagdkonkurrenten und Schafdiebe. Den Rehen und Hirschen wurde vorgeworfen, die Wälder zu zerstören. Die hatten allerdings die Menschen selber in einen schlechten Zustand gebracht.
Ja, klar.
Die Wechselbeziehungen zwischen großen Pflanzenfressern, ihren Beutegreifern und ihrem Lebensraum sind nicht so intuitiv zu begreifen, wie es zunächst wirkt. Schauen wir uns Studien aus Gebieten an, in denen die Präsenz von Wölfen nie abbrach oder seit mehr als 20 Jahren besteht. Marco Banzer trug für seine Abschlussarbeit zum akademischen Jagdwirt Daten aus Graubünden zusammen und schaute sich an, wie sich die Anwesenheit des Kalander-Wolfsrudels seit dem ersten gesicherten Nachweis 2012 auf das Verhalten von Hirsch, Reh, Steinbock und Gämse auswirkt. Wie weit das veränderte Verhalten der Pflanzenfresser den Wald und seine Verjüngung betrifft, kann erst durch Langzeitstudien beantwortet werden. Jetzt schon zeigt sich bei den Zählungen oder vielmehr Schätzungen von Rothirsch für die Abschussplanung in Graubünden, dass sich die Hirsche großräumiger verteilen und weiter wandern, was auch ihrem natürlichen Verhalten entspricht. Das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen ließ die Rothirschbestände der Kantone St. Gallen und Graubünden 2020, also 2 Jahre nach der Arbeit von Marco Banzer, untersuchen.
Es gibt Tendenzen, dass Hirsche ihre gewohnten Wintereinstände aufgeben oder nach der Jagdsaison der Menschen nutzen, um dem Wolfsdruck teilweise auszuweichen. Nach Beobachtungen des zuständigen Wildhüters haben Hirsche auch gelernt, Wolfsangriffen erfolgreich standzuhalten und bleiben in ihrem gewohnten Wintereinstand. Die Jagdplanung reduziert die Abschussquoten wegen Wolfspräsenz nicht, denn in den allermeisten Jagdgebieten der Schweiz sind die Bestände von Rothirsch steigend. Wölfe im Yukon von Bob Heiss, in der Übersetzung eines Freundes von ihm, des Forstfachmanns und Wildbiologen Ulrich Wojcikowski. Die Sender halfen uns bei der Beantwortung von Fragen zur Ökologie der Wölfe. Über die Jahre hinweg folgten wir 75 verschiedenen Rudeln, monatelang, manchmal Tag für Tag. Im Jahr 2000 hatten wir mehr Daten über die Beuterate von Wölfen als alle anderen bis dahin durchgeführten Feldstudien zusammen. Wir lernten, wie lange ein Jungwolf im Rudel verblieb, warum und wohin er abwanderte, wie sich seine soziale Stellung änderte, wann und wo und woran er starb. Kaum ein Wolf wurde älter als 4 Jahre. In den meisten Fällen wurden sie von anderen Wölfen getötet. Andere Todesursachen: Grizzlies, Hunger, Lawinen, Abstürze, Menschen und Elche. Ist die Dichte der Elche im Territorium hoch, so überleben viele Welpen und die Rudel sind groß, manchmal mehr als 10 Tiere. Sind Elche selten, überleben nur wenige Welpen und die Rudel umfassen höchstens 5 Wölfe. Wir haben hunderte gerissener Elche untersucht. Die meisten erlegten Tiere waren entweder sehr jung oder sehr alt. Ich verglich die Ergebnisse der Studien aus dem Yukon mit denen aus Alaska. Das Muster ist immer das gleiche. Was passiert, wenn man Wölfe und Bären für längere Zeit ausschaltet, zeigen uns einige Beispiele aus Alaska. Mehrere Jahrzehnte lang wurden Wölfe und Bären in der Umgebung von Anchorage und Fairbanks beseitigt. In Abwesenheit dieser beiden Schlüsselraubtiere sind die Elche rund um beide Städte auf sehr hohe Dichten angestiegen. Wölfe regulieren also die Dichte der Elche. Aber auch das Gegenteil trifft zu.
Du hast die Blutspur gelegt. Die Wölfe und die Schafe.
Ja, es sind genetisch 18 Wölfe in Südtirol nachgewiesen. Aber das kannst du verdoppeln. Ungefähr so viele Wölfe sind da. Wobei, das heißt, da ist kein brauchbares Wort für Wölfe. Sie ziehen ja durch oder streifen durch ihre 200 Hektar großen Territorien. Noch was. Durchschnittlich lässt sich ein Wolf nur 2 Jahre nachweisen. Das heißt, viele sterben früh oder wechseln Gebiet.
Du magst es gern genau.
Ja.
Also, dann sagst du mir auch, wie viele Schafe und Ziegen im Sommer auf den Alpen weiden und wie viele wegen Wölfen umkamen.
Okay, bis Mitte Dezember 2022 waren es tote 169 Schafe. Ja. Gealbt wurden 30.000 Schafe, 47.000 Rinder, 16.000 Ziegen und 1.500 Pferde.
Okay.
Und da steht auch, wie viel Vergütung an die Halter gezahlt wurde für die toten Weidetiere. 54.000 Euro waren das im Jahr 2021 wegen Wolfsriss und 7.680 Euro wegen Bären.
Aha. Mhm. Also ich denke, die Schadensvergütung bei Bären betrifft wohl vor allem Bienenstöcke. Und bei Wölfen überwiegen die Schafe, oder?
Ja.
Wenn du dir die Statistiken durchgeschaut hast, wie viele Betriebe halten denn Schafe und Ziegen?
Also Landwirtschaftsbericht 2021. 4.850 Betriebe. Im Schnitt 9,4 Tier je Betrieb. Auf der Schlachtviehversteigerung kostet ein Schaf oder eine Ziege im Durchschnitt 80 Euro. Es heißt daher Tierhalter im Nebenverdienst. Aber die Ausgaben sind höher als die Einnahmen.
Mhm. Aber die Vergütungen für die sogenannten Wildschäden, die Hirsche an Getreidefeldern hinterlassen, die sind hier offensichtlich nicht gelistet, oder?
Nein.
Wie hoch sind denn die Auszahlungen an Schadensvergütung an die Wein- und Apfelbauern, wenn Amseln, Wacholder, Drosseln oder Singdrosseln Obst anpicken?
Das steht hier nicht drin, Acker. Du bist aber neugierig geworden.
Ja, das sind Vögel, für die eine Abschussplanung gemacht wird. Ja. Das wird ja auch organisiert und von der Gesellschaft bezahlt. Ja. Warum sind in dem Bericht nur die Kosten der Wölfe und der Bären?
Keine Ahnung, vielleicht weil Wölfe und Bären eben keine neutralen Tiere sind.
Für Menschen im 19. bis circa Mitte des 20. Jahrhunderts schienen Wölfe ständig zu jagen, zu töten, zu fressen. In anderen Lebenslagen beobachteten sie die Wölfe nie oder sehr ungenau, wie das Beispiel des naturkundlich gut informierten Karl Emil Dietzels zeigt. Rautenweise treten die Wölfe meist nur im Winter auf. Ihre Raubzüge unternehmen sie dann entweder einzeln oder paarweise und sammeln sich am Morgen wieder, oder sie bleiben als Rotte vereint, wenn es größere Raubzüge zu machen geht. Aber nur bei großem Hunger wagen sie sich in die Dörfer und Gehöfte, brechen hier als geschulte Räuber die Viehställe ein, indem sie sich von hinten hineinwühlen und morden und reißen, was sie finden, ohne Erbarmen. Viel mehr, als sie zur Stillung ihres Hungers brauchen. Bleiben sie ungestört, so fressen sie sich erst voll und satt, um schließlich noch mit sich zu schleppen, so viel sie nur können. Karl Emil Dietzel, Dietzels Niederjagd von 1909. Es gab kaum noch Wölfe und es fehlte das naturkundliche Interesse an ihnen. Entsprechend wurden immer dieselben Geschichten weitergegeben und niemand überprüfte sie. Das änderte sich aber sehr spät im Verhältnis zu vielen anderen Tierarten. Die Wegbereiter waren Jäger, Forstbeauftragte und Journalisten, die in den USA und Kanada Wolfsbegegnungen so erzählen konnten, dass sich hinter dem Klischee des grausamen oder schädlichen Wolfs individuelle Wölfe herausschälten. Aldo Leopold hielt den Blick einer sterbenden Wölfin fest, die er erschossen hatte, und skizzierte in Sun County Almanac von 1949 den Zusammenhang von Wölfen und großen Pflanzenfressern, indem er sich und seiner Leserschaft eine ökologische Sicht erschloss. Das war neu. Farley Morwood veröffentlichte 1963 mit Never Cry Wolf ein Erfolgsbuch. Er schildert das Familienleben von Wölfen, als wäre er als Wolfsforscher im nördlichen Kanada dabei. Die Disney Studios drehten zu Morwoods Geschichte den Film, der 1983 herauskam. Das Buch Dances with Wolves von Michael Blake erschien 1988. Kevin Costner verfilmte die Geschichte 1990. Der Leutnant der Unionsarmee John J. Dunbar wechselt die Seiten und unterstützt die Comanche, die ihm den Namen Dances with Wolves gegeben hatten, da er Freundschaft mit einem Wolf geschlossen hatte. Das Wolfsbild des spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Europas nahmen die Auswanderer und Siedler nach Nordamerika mit. Deshalb rotteten sie die Wölfe in den gesamten USA innerhalb der 1920er Jahre des 20. Jahrhunderts vollkommen aus. Nicht im selben Wortlaut, aber ähnlich in der Bedeutung, sagt einer der einflussreichsten Wolfsforscher, Lucien David Meach. Wölfe sind nicht Heilige und nicht Sünder, sondern Wölfe. Menschen stellen sie in den einen oder in den anderen Rahmen. Endlich standen Gelder für Wolfsforschung zur Verfügung. Wildbiologische Studien zu Wölfen setzten in den späten 1940er Jahren ein. Zuerst bauten sie auf Erfahrungen von Trappern und First Nation Jägern auf. Dann wurden sie ergänzt um technische Innovationen wie Telemetrie, Landnutzungsmodellierung und genetische Untersuchungen. Erst dadurch wurden Details zu wildlebenden Wölfen bekannt. 2003 legten Nietzsche und Boitani Wolves Behavior, Ecology and Conservation vor. Ein Meilenstein der modernen Wolfsforschung, der alle Erkenntnisse seit den 1960er Jahren zu wild lebenden Wölfen zusammenstellte. Mit Rudolf Schenkel setzte in Europa der Beginn der Wolfsforschung ein. Er hatte das Sozialverhalten von Wölfen im Gehege erkundet und seine Ergebnisse 1947 veröffentlicht. Erik Ziemen, den die Domestizierung von Wölfen interessierte und das Verhalten von Wölfen und Hunden, kam in die Abruzzen, um wild lebende Wölfe zu beobachten und Schutzmaßnahmen für eine der letzten Wolfspopulationen in Europa zu erarbeiten. Er und Boitani entwickelten Ortungsverfahren mit Radiowellen, um mehr zu wild lebenden Wölfen herauszufinden.
Ich habe ja eine ganze Menge von Dokumentarfilmen zu Wölfen gesehen. Und mir kommt schon vor, die schauen die Linie der europäischen und nordamerikanischen Wolfsforscher zu halten. Halt ohne Jagd- und Tötungsszenen, die im Familienprogramm nicht passend sind. Ja. Hm. Wie Lopez feststellte, viele Szenen in der Wolfsfamilie, das entspricht ja auch den Tatsachen. Dafür tummeln sich in den Horror- und Fantasy-Filmen noch die alten brutalen Wölfe.
Ja. Nachkommen der Werwolf-Prozesse.
Ja, das ist ja völlig frei erfunden. Werwölfe, Zauberer, Hexen, also.
Ja, Literatur, die aber Menschen, Wölfen, Katzen oder schwarzen Vögeln das Leben kostete. Am gefährlichsten ist immer das, was erfunden wird. Ja, der Vorwurf der Werwolferei tauchte in einigen Prozessen auf, in derselben Zeit und sicher mit demselben gesellschaftlichen Hintergrund wie die Hexenprozesse. Mhm. Vor allem Männer sollten sich in Werwölfe verwandelt haben, um Vieh oder Kinder zu reißen. Stell dir vor, es gab Prozesse, in denen Hirten angeklagt waren, Zauberer zu sein. Nun hatten Hirten manchmal Erfahrungen in der Tierheilkunde.
Oh, ja.
Die nur im Sommer beschäftigten Hirten, vor allem die Alten, die sich im Winter mit Betteln durchschlugen, versuchten die Behörden durch solche undurchsichtigen Werwolfprozesse von der Straße verschwinden zu lassen.
Aha. Aber sag mal, kam es zu der Idee vom Werwolf, weil die Leute die echten Wölfe so hassten?
Na, das kommt aus viel älteren Schichten. Griechische und später römische Autoren interessierte die Verwandlung von einem Mann in einen Wolf. Hm. Meistens war es eine göttliche Strafe. Aber solange ein Werwolf nur Leichen ausgräbt, kann er einem zwar Angst einjagen, wie alle Friedhofsthemen, aber gefährlich ist er nicht. Schrecklich wird jemand, der seine Gestalt ändern kann und dann mordet wie die Werwölfe der Neuzeit. Das sind Vorwürfe, nicht Fakten.
Mhm. Ach, gibt es nicht eine Verbindung der Werwölfe zu den Vampiren?
Ja, auch Vampire verwandeln sich. Da wurden zwei höchst medienwirksame Gespenster kombiniert. Also zuerst in den Romanen und Heftchen des 19. Jahrhunderts und dann in den Comics, in den Filmen, Serien und PC-Spielen. Hinter den Vampiren steckt die alte Idee der Wiedergänger. Das sind Tote, die untot sind und zu den Lebenden zurückkommen, um sich zu rächen oder irgendwas abzuschließen.
Also kein freudiges Wiedersehen.
Kann man nicht sagen. Es gab Riten, um diese Wiedergänger zu bannen oder wenigstens zu besänftigen. Und die Wölfe haben mit dem Tod auch zu tun. Also nicht, weil sie so oft Menschen anfielen, das finden wir in den neuzeitlichen Quellen Europas selten.
Aha.
Wölfe holten sich Leichen der Pestepidemien und der Kriegsverheerungen.
Ja.
Entsprechend sahen sie die Menschen meist nur im Zusammenhang mit schlimmen Ereignissen. Die alten Germanen waren da weniger schreckhaft. Wodan, Gott des Wetters und Vater der Götter, war gleichzeitig der Gott der Krieger und des Todes, begleitet von seinen zwei Wölfen. Und der Riesenwolf Fenris sollte das Ende von Wodans Göttergeneration herbeiführen.
Apocalypse Now.
Ja.
Ein Wolf setzt Göttern und Menschen ein Ende. Jetzt verstehe ich die Aufregung um die Wölfe schon eher.
Ach geh, okay, denkst du wirklich, die seriösen Medien arbeiten noch mit dem Fenriswolf oder Werwölfen?
Ein bisschen verdünnt, aber zu erkennen. Nein, Spaß beiseite. Ich trage heute Agrargeografie des westlichen Südtirol mit mir herum. Ich will das Buch in die Tettmann zurückbringen. Da habe ich einen erstaunlichen Satz gefunden, der mir aufschlussreich für die ganze Wolfdebatte vorkommt. Hier. Aha. Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass sich die weitere Entwicklung dem übrigen Alpenraum anpassen wird, die sich in der Umwandlung von Sennalmen in Galtalmen, von Galtalmen zu Schafalmen und in der gänzlichen Auflassung von Schafalmen äußert. Mhm. Was denkst du, wann hat Klaus Fischer seine Agrargeographie veröffentlicht?
Ja, ich denke, wir leben sicher schon Klaus Fischers Prognose.
Genau. Der Satz stammt aus dem Jahr 1974.
Aha, da hat es im westlichen Südtirol keine Wölfe gegeben. Die waren in Italien noch nicht mal unter Schutz.
Ja, damals war alles wolfsfrei. Österreich, Schweiz, Norditalien, Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland.
Süße.
Wölfe und Menschen. Ein Podcast des Naturmuseums Südtirol.